Die beiden letztgenannten Punkte, Überflutung des Landes durch Han-Chinesen, eine ganz, ganz häufig zu hörende Argumentationsfigur des Dalai Lama, und die Zerstörung des tibetischen Kulturgutes, er nennt es immer kulturellen Genozid, möchte ich ein wenig mehr beleuchten. Unbeachtet von der Weltöffentlichkeit, so der Dalai Lama, unbeachtet von der Weltöffentlichkeit falle das tibetische Volk einem schleichenden Genozid anheim. Absicht Beijing sei es, über massenhafte Ansiedelung von Han-Chinesen, Han sind die Bevölkerungsmehrheit in China, mehr als 90%, also durch eine massenhafte Ansiedelung von Han in Tibet, das tibetische Volk als, wie er sagt, eigenständige Rasse auszurotten. Dalai Lama spricht insofern auch von Völkermord durch systematische Sinisierung Tibets. Bei genauerer Hinsicht zeigt sich ein vollkommen anderes Bild. Es kann ungeachtet der völkisch-rassistischen Begrifflichkeit von einer Überflutung des Landes durch Han-Chinesen überhaupt keine Rede sein. In der heutigen autonomen Region Tibet, die im Wesentlichen dem zwischen 1913 und 1951 der de facto Kontrolle Lhasas unterstehenden Gebiet entspricht, lag die Gesamtbevölkerung Anfang der 90er bei knapp 2,5 Millionen Menschen. Der Anteil der ethnischen Tibeter betrug etwas mehr als 2 Millionen, mit etwas mehr als 2 Millionen Menschen 85% der Han-Chinesen mit knapp 350.000, einschließlich einer Viertelmillion Volkspolizei, militärischer Formationen und so weiter 14%. Rechnet man die zivilen Siedler alleine, Anfang der 90er, waren es etwa 5%. Seit Beginn der 90er ist die zivile Migrationsbilanz aller ethnischer Gruppen in die autonome Region Tibet sogar negativ. Das heißt, es gibt mehr Abwanderungen als Zuwanderungen. Ich erkläre gleich, woher das kommt. Selbst der Verwaltungsbezirk Lhasa weist trotz augenscheinlicher Zuwanderung ins eigentliche Stadtgebiet seit Anfang der 90er Abwanderungsüberschüsse auf. Die Behauptung des Dalai Lama ist, habe es sich seit Ende der 80er 1 Million Chinesen, mehrere Hunderttausend allein in Lhasa, in Tibet ansässig gemacht, ist barer Unsinn. Nach offizieller Volkszählung zu Beginn dieses Jahrzehnts lag im Großraum Lhasa, war die Bevölkerung bei knapp 500.000 Menschen, davon etwa 82% Tibeter, 17% Han, und 1,5% Sonstige. Von den rund 225.000 im Innenstadtbezirk, also in der Altstadt, wo die Touristen in erster Linie hinkommen, mit Potala-Palast und mit Chokhan-Tempel, in diesem Innenstadtbereich, in dem also die Touristen auch bevorzugt eine Überflutung des Landes durch Han-Chinesen beobachten, waren es 63% Tibeter, 34% Han und 3% Sonstige. In der Altstadt Lhasas beträgt bis heute der Anteil an Han-Chinesen etwa ein Drittel an der Bevölkerung. Da viele der Han Geschäfte betreiben, vor allem auch im Tourismusgeschäft, sind sie in der touristischen Wahrnehmung der Stadt überrepräsentiert, was zu der bei vielen Besuchern ohnehin propagandageleiteten Fehleinschätzung einer Han-Bevölkerungsmehrheit in Lhasa führt, die man dann auf ganz Tibet überträgt. Hinzu kommt die stete Wahrnehmung militärischen Personals, die diese Einschätzung verstärkt. In den 7 Außenbezirken Lhasas, in die der normale Tourist überhaupt nicht kommt, weil es da nichts zu sehen gibt, ist das Verhältnis ein ganz anderes. Hier leben 94-99% Tibeter, 0,6-4,6% Han. Das Gleiche gilt für die sonstigen Landesteile. Außerhalb der urbanen Gebilde, außerhalb der Städte, auf dem Land, gibt es praktisch überhaupt keinen Han. Der von Tibet-Touristen gewonnene und dann nach Rückkehr in aller Welt verbreitete Eindruck, es sei tatsächlich Tibet überflutet von Han-Chinesen und die Tibeter würden fürchterlich darunter leiden, kommt in erster Linie dadurch zustande, dass diese Touristen in erster Linie mit Tibetern in Kontakt kommen auf ihren Reisen, die in weitestem Sinne im Tourismusgeschäft unterwegs sind. Angestellte von Hotels, von Guesthouses, von Restaurants, Fremdenführer, Taxifahrer, Souvenirverkäufer und so weiter, die natürlich genau das bedienen, was die westlichen Touristen gerne hören und erleben wollen, nämlich den armen, unterdrückten Tibeter. Mit anderen normalen Tibetern kommt der normale Tourist allein schon auch der Sprachbarriere überhaupt nicht in Kontakt. Also erlebt er nach, wenn er da dort ist, die ganzen unterdrückten Tibeter, die ihm dann irgendwelche fürchterlichen Storys erzählen. Es gibt Tibeter, die sprechen kein Wort Englisch, aber sie können doch 2 Begriffe, die sie sofort ununterbrochen wie ein Mantra vor sich hin plappern, wenn irgendein westlicher Tourist auftaucht. Chinese Torture, Chinese Torture. Was natürlich heißt, Herz geht auf, Geldbeutel geht auf. Auch wenn dieser Zensus von 2000, von dem ich gesprochen habe, die Volkszählung in Lhasa, wenn es sich da um eine chinesische Statistik handelt, die man durchaus quellenkritisch sehen kann und muss, wie jede Statistik, es gibt keinerlei Grund, keinerlei nachvollziehbaren und einsichtigen und plausiblen Grund, weshalb Beijing die Bevölkerungsstatistik in Bezug auf die Han-Siedler in Tibet heruntermanipulieren sollte und behaupten sollte, es gebe weniger, als es tatsächlich gibt. Es würde propagandistisch sehr viel mehr Sinn machen aus chinesischer Sicht, wenn überhaupt, wenn die Han-Zahlen heraufmanipuliert würden nach dem Motto, Tibet gehört uns, wir breiten uns da aus. Dass tatsächlich nur 5%, weniger als 5% Han-Siedler heute in der autonomen Region Tibet ansässig sind, ist gewissermaßen sogar ein Eingeständnis des Scheiterns eines in den 80ern tatsächlich bestehenden Ansiedelungsplanes. Man wollte in den 80ern tatsächlich vermehrt Han ansiedeln, nicht zum Ausrotten der Tibeter aus anderen Gründen. Diese Ansiedelungsideen, trotz Steuererleichterung etc., die es gegeben hat, sind gescheitert. Der Grund ist ein ganz simpler, der Grund ist kein politischer, sondern der Grund ist gewissermaßen ein klimatologischer. Die Menschen aus niederen Regionen vertragen einfach die Höhenluft und vor allem die extreme UV-Einstrahlung in Tibet nicht. Die bleiben nicht lang da. So, wie auch immer, dem Dalai Lama sind diese Zahlen entweder nicht bekannt oder er behauptet, was ich eher glaube, wieder besseres Wissen, dass Tibet schon zu mehr als 2/3 von Chinesen besiedelt werde. Er behauptet immer, der Dalai Lama, wir sind Minderheiten im eigenen Land. Und selbst wenn es so wäre, was wäre außer einem völkischen Ressentiment so kritisierenswert daran? Außer der faschistischen Idee einer rassisch-religiösen Reinheit des Volkes. Auch das Gerede des Dalai Lama über einen sich vollziehenden kulturellen Völkermord ist durch nichts begründete Propaganda. Insbesondere die Behauptung, tibetische Kinder dürften in den Schulen kein Tibetisch lernen, entbehrt jeder Grundlage. Ganz im Gegenteil. Seit Anfang der 60er Jahre wurden enorme Anstrengungen unternommen. Jetzt kommt was Interessantes. Wenn Sie sich nichts merken vom ganzen Abend, bitte merken Sie sich das. Es wurden enorme Anstrengungen unternommen, die tibetische Sprache, die es unter dem Regime der Lamas überhaupt nicht gab, zu einer tatsächlichen Volkssprache fortzuentwickeln. Bis 1950 gab es in Tibet 3 weitgehend voneinander getrennte Sprachformen. Eine reine Religions- bzw. Liturgiesprache, wie sie in den Klöstern betrieben wurde, also vergleichbar dem Klosterlatein in Europa. Eine extrem formalisierte Hofsprache, eine Aristokratensprache und eine sehr wenig elaborierte Umgangssprache mit sehr wenig ausgeprägter Grammatik und sehr geringem Wortschatz. Und diese Umgangssprache nun wies extrem große regionale Unterschiede auf und wurde oft der extremen Distanzen innerhalb Tibets von einem Ort zum nächsten nicht mehr verstanden. Man muss sich vorstellen, in Nepal etwa gibt es 73 verschiedene Sprachen. Und allein durch die Geografie ist es so, dass Bewohner eines Dorfes auf einem Berg, dazwischen ein Tal, die Bewohner auf dem anderen Berg nicht mehr verstehen, die sprechen eine andere Sprache. Nun ist Tibet mit 1,23 Millionen Quadratkilometern so groß wie Deutschland, Frankreich und Italien zusammengenommen. Allein die autonome Region Tibet bewohnt bis in die 50er von etwas weniger als 2,5 Millionen Menschen. Das heißt, die Distanzen waren so riesig, dass sich diese wenig elaborierten Sprachformen vollkommen voneinander wegentwickelt haben. Ganz abgesehen davon, dass es den Leibeigenen und Bauern ohnehin verboten war, ihre Scholle zu verlassen. Man hat einander nicht mehr verstanden. Keine der 3 Sprachformen eignete sich auch nur ansatzweise für Schulunterricht, zumal jeder naturwissenschaftliche Begriff aus Mathematik, Biologie, Physik etc. fehlte. Schrift gab es ohnehin nur in der Klostersprache, ihr Erlernen war äußerst mühsam, vor allem weil Schriftzeichen und Aussprache sich im Laufe der Jahrhunderte vollkommen voneinander getrennt hatten. Auf der Grundlage der im Großraum Lhasa gepflogenen Umgangssprache wurde nun eine neutibetische Hochsprache entwickelt, von chinesischen Linguisten wohlgemerkt, in die zigtausende Begriffe, die es bis dahin im Tibetischen nicht gab, integriert wurden. Zudem wurde eine neue phonetische Rechtschreibung entwickelt, in der das gesprochene und das geschriebene Wort übereinstimmen. Die Hofsprache wurde ersatzlos abgeschafft. Schulbücher werden seither im besagten Neutibetisch gedruckt. Die Behauptung, es gebe in Lhasa oder in Tibet nur Lehr- und Lernmaterial in chinesischer Sprache, ist böswilliger Unfug. Tibetisch ist als Bestandteil des Hauptlehrplanes in den Grundschulen festgeschrieben. Der Unterricht wird in den ersten beiden Klassen prinzipiell in tibetischer Sprache gehalten. Ab der 3. Klasse erhalten die Kinder zusätzlich Unterricht in Chinesisch. Und jetzt kommt der Punkt, den ich bitte, dass Sie sich wirklich gut merken, weil es ein zentrales Argument ständig der Dalai Lama-Propaganda ist, die dürfen nicht tibetisch reden. Tibetisch ist, obwohl es nur relativ wenige Native Speakers gibt, also Menschen, die tibetisch sprechen, gemessen am gesamten Volksvolumen der Volksrepublik China sind es mit 2,5 Millionen weniger als 2 Promille der Chinesen. Weniger als 2 Promille sprechen tibetisch. Trotzdem ist tibetisch eine der 5 offiziellen Staatssprachen der Volksrepublik China. Bis heute eine der 5 offiziellen Staatssprachen. Und eben das ist ja nun wirklich kein Beleg für einen beabsichtigten kulturellen Genozid durch Ausrottung der Sprache, wird Dalai Lama immer behauptet. Es gibt innerhalb Tibets Einschränkungen für die Menschen, und zwar insbesondere bei der Ausübung der Religion. Allerdings nicht ausdrücklich, nicht auf der Ebene der einfachen Gläubigen, die ihren religiösen und Riten in ganz China, egal welcher Religion sie da anhängen, völlig ungehindert nachkommen können. Lediglich Angehörige des Klerus bekommen Probleme, wenn sie versuchen, oppositionelle Politik zu betreiben. Die Forderung nach Unabhängigkeit Tibets etwa wird strafrechtlich verfolgt. Eine nach unserem Verständnis jedenfalls massive Beschneidung des Rechtes auf freie Meinungsäußerung aus chinesischem Verständnis heraus macht es mehr Sinn. Aus unserem Sinn ist es natürlich eine Beschneidung des Bürgerrechts. Ansonsten besteht die einzige Restriktion, der die Klöster unterliegen, in Tibet, aber auch im restlichen China, darin, dass keine Kinder mehr aufgenommen werden dürfen als Novizinnen und Novizen. Novizen müssen heute zumindest 16 Jahre alt sein und müssen sich aus freien Stücken für den Eintritt ins Kloster entscheiden. Der Dalai Lama sieht nun gerade in dieser sinnvollen Einschränkung eine existenzielle Bedrohung des tibetischen Klosterwesens. Die erforderliche 20- bis 25-jährige Grundausbildung eines Novizen kann dann eben nicht mehr gewährleistet werden, wenn der erst mit 16 eintritt, also mit 40 erst fertig. Abgesehen davon kann man einen 16-jährigen Jugendlichen, eine Jugendliche nicht mehr so leicht indoktrinieren und manipulieren, wie es mit einem 3-4-jährigen Kind geht. Im Exil in Nordindien werden nach wie vor 3-4-jährige Kinder aufgenommen, deren Eltern man dann nach wie vor auch besonderes spirituelles Verdienst verspricht. Wenn der Dalai Lama von tibetischer Kultur spricht, ist wohlgemerkt immer nur, die da gefährdet ist, ist wohlgemerkt immer nur von religiös-monastischer Herrschaftskultur die Rede. Eine Kultur des geknechteten Volkes, die als solche bezeichnet werden könnte, ohne dass man sich des Zynismus schuldig machte, hat es nie gegeben. Eine erhaltenswerte schon gleich gar nicht. Tatsache ist, der zweite Punkt, den ich bitte zu merken, Tatsache ist, dass tibetische Kultur heute in Tibet in einem Maße blüht und gedeiht, wie das zu Zeiten des Lama-Regimes vollkommen undenkbar war. Es gibt eine riesige Produktion an Büchern, Zeitschriften, Zeitungen in tibetischer Sprache. Tibetische Verlage verlegen nicht nur tibetische Gegenwartsliteratur, die es ja auch bis 1950 nicht gegeben hat. Das Einzige, was da gedruckt worden ist, waren religiöse Texte. Es gibt also nicht nur tibetische Gegenwartsliteratur, sondern sogar tibetische Übersetzungen europäischer Klassiker. Sie können heute in Lhasa tibetische Übersetzungen kaufen von Goethe und Balzac und Shakespeare etc. Es gibt eine wachsende Szene bildender Künstler, es gibt darstellende Künstler. Tibetische Kultur blüht erstmalig, wenn man so will, seit etwa 20 Jahren. In Lhasa gibt es sogar eine Akademie für traditionelle tibetische Medizin. Ungeachtet des Umstandes, dass diese traditionelle tibetische Medizin nichts taugt, ist komplett untauglich. Nicht umsonst geht der Dalai Lama, wenn ihm selbst was fehlt, immer in westlich orientierte Krankenhäuser und nicht zu seinen eigenen Quacksalbern. Tibetische Medizin stellt wesentlich auf Astrologie als diagnostisches Instrumentarium ab und auf magisch-okkulte Therapiepraktiken. Zu den wesentlichen Heilmitteln zählen allerlei tierliche und mineralische Stoffe. Wie in der völlig unbrauchbaren, genauso unbrauchbaren chinesischen Medizin sind es etwa gemahlene Tigerzähne oder getrocknete Fledermausflügel oder alles Mögliche oder irgendwelche Sekrete von Elefanten oder Hirschen. Vor allem aber basiert die traditionelle tibetische Medizin auf Körperflüssigkeiten und Körpersekreten hochrangiger Lamas, denen besondere Heilkraft zugewiesen wird. Also nicht nur Urin und Sperma, sondern insbesondere Kot, der teuer verkauft wurde und bis heute von Gläubigen auch konsumiert wird. Dass dem tatsächlich so ist, können Sie ohne weiteres sich überzeugen. Es gibt bei Ihnen in Österreich ein Museum für tibetische Kultur, eingerichtet von Heinrich Harrer in Hüttenberg in Kärnten. Und da können Sie in Glasvitrinen tatsächlich sehen, in buntes Seidenpapier eingewickelt, Kot hochrangiger Lamas, der benutzt wurde zu medizinischen Zwecken. Je höher der Lama realisiert war, je näher an der Erleuchtung dran, desto heilkräftiger die Urin- Sperma- und Kotpillen. Also keine Erfindung, keine böswillige von mir oder von der chinesischen Propaganda. Innerhalb der Volksrepublik China genießt gerade die Minderheit der ethnischen Tibeter eine Vielzahl an Privilegien. Tibeter dürfen etwa 2 Kinder haben, auf dem Land sogar 3 in grenznahen Regionen, unbegrenzt viele, während für die Han-Chinesen eine strikte Ein-Kind-Regel gilt. Die Bevölkerungswachstumsrate der Tibeter war insofern in den letzten 30 Jahren wesentlich höher als die der Han-Chinesen. Durch breit angelegte Aufklärungskampagnen und die Einrichtung von über 1000 Hospitälern und Gesundheitsstationen, im Übrigen jeweils gegen den erbitterten Widerstand des lokalen Klerus, wurde die Säuglingssterblichkeit auf unter 3% gesenkt. Das entspricht im Wesentlichen auch der Säuglingssterblichkeit westlicher Industriestaaten. Die Lebenserwartung erwachsener Tibeter hat sich bis heute fast verdoppelt auf 71 Jahre. Im Übrigen werden ethnische Tibeter steuerlich bevorteilt innerhalb Tibets. Das ist mit Blick auf potenziell rückkehrwillige Exilanten in zweiter, dritter, vierter Generation. Es gehen zunehmend die Kinder und Enkel und Urenkel seinerzeit exilierter Tibeter nach Tibet zurück, die hier dann meinetwegen in Indien oder auch in den USA oder in Europa irgendeine Ausbildung gemacht oder ein Studium absolviert haben, gehen zurück. Und sobald sie dort irgendein Geschäft eröffnen, sind sie 10 Jahre in Tibet steuerbefreit, komplett steuerbefreit. Tibetische Kinder wie auch Kinder anderer Minderheiten erhalten bevorzugt Zugang zu weiterführenden Schulen und Hochschulen. Diese Privilegien, gerade besonderen Privilegien gerade für Tibet, sind ein Resultat aus den besonders persönlichen Beziehungen, die der Dalai Lama und Mao Zedong persönlich hatten. Mao war damals schon ein älterer Mann, Dalai Lama selbst hat sich eigentlich mit älteren Männern ganz gut gekonnt, er ist ja wesentlich mit älteren Männern aufgewachsen. Und die haben so eine Art Narren aneinander gefressen gehabt, auch Mao am Dalai Lama. Und hatten so als eine Art Ziehsohn, der ein bisschen abgedreht ist, aber trotzdem ganz liebenswert betrachtet. Und aus dieser Zeit und aus diesen ganz persönlichen Verhältnissen stammen mehrere dieser besonderen Privilegien, die Tibet zuerkannt worden sind. Insbesondere auch der Umstand, dass Tibetisch zur Staatssprache erhoben worden ist. So, die Volksrepublik China ist gleichwohl kein Rechtsstaat, zumindest kein Rechtsstaat nach westlichem Verständnis. Von demokratischen Verhältnissen ist sie Lichtjahre entfernt. Wobei die Frage zu stellen ist, wie lange hat es in den westlichen Ländern gedauert, bis demokratische Verhältnisse etabliert waren, erstmalig angesprochen und formal grundgelegt wurden sie im Westen, in Europa und in den USA Ende des 18. Jahrhunderts. Und heute, knapp 250 Jahre später, kann man immer noch nicht davon sprechen, dass sie denn auch tatsächlich garantiert sein. Wie lange hat es gedauert, etwa in den USA nach Unterzeichnung der Verfassung, bis die Menschenrechte garantiert waren für Menschen unterschiedlicher Rasse und Hautfarbe? Wie lange hat es hier in Europa gedauert, bis die Gleichberechtigung der Frau im Hinblick etwa auf das Wahlrecht durchgesetzt wurde? Ich glaube, in der Schweiz gibt es immer noch irgendeinen Kanton, wo Frauen nicht wählen dürfen. Oder hat es zumindest bis unlängst gegeben, diesen Kanton Ausserrhoden oder wie der heißt. Ja? Also so weit braucht man den Zeigefinger gar nicht erheben, wenn man auf Menschen- und Bürgerrechtsmissstände in China schauen, die es gleichwohl gibt. China arbeitet seit 60 Jahren dran. Und es hat sich in den letzten 20 Jahren enorm was verbessert in sozialer, kultureller, wirtschaftlicher Hinsicht. Gleichwohl bestreitet niemand, dass es nach wie vor massive und hochkritisierenswerte Verletzungen der Menschen und insbesondere der Bürgerrechte gibt. Von Einschränkungen des Rechtes auf freie Meinungsäußerung, auf Versammlungs- und Pressefreiheit hin zu undurchsichtigen Gerichtsverfahren und unverhältnismäßig langen Haftstrafen und auch häufig verhängten Todesstrafen. Niemand bestreitet auch, dass die Tibet-Politik Beijings erhebliche Verbesserungen vertragen kann. Die Propagandaarbeit des Dalai Lama und seiner westlichen Unterstützergruppen, die von spezifisch gegen ethnische Tibeter gerichteten Menschenrechtsverletzungen spricht, ist durch nichts begründet. Von den genannten Menschenrechts- bzw. Bürgerrechtseinschränkungen sind alle Chinesen betroffen. Es geht ausdrücklich nicht um rassistisch oder kolonial motivierte Diskriminierung. Wenn denn von diesen Verletzungen der Grundrechte die Rede ist, spreche ich tatsächlich eher auch von, ohne es relativieren zu wollen, von Bürgerrechtsverletzungen. Menschenrechtsverletzungen wären eher meiner Definition zufolge staatsdoktrinär sanktionierte Verletzungen auf rassistischer oder sexistischer Grundlage, etwa Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Hautfarbe oder aufgrund ihres Geschlechtes, Benachteiligung von Frauen, die Einschränkung des Rechtes auf freie Meinungsäußerung oder die Einschränkung des Rechtes der Pressefreiheit etc. sind Bürgerrechtsverletzungen, was es nicht besser macht, aber Der Korrektheit der Begriffe wegen sollte man es auch so benennen, wie es ist.